Es ist total schön, hier zu sein mal wieder. Ich bin ja leider nicht so oft da und jetzt aber von hier vorne euch zu sehen. Falls es euch ein bisschen wundert, ich habe einen eingeklemmten Nerv. Also wenn ich nicht den super Blickkontakt gerade zu euch habe, liegt es einfach daran. Genau, ich will euch gleich am Anfang von der Predigt ein bisschen eure Vorstellungskraft abverlangen. Für einige von euch ist die Situation wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Vielleicht sind manche aber auch noch in der Situation drin. Wir kommen heute zu einer Klassensprecherwahl. Es gibt ein paar Kandidaten, die haben sich für das Amt aufstellen lassen. Und ihr dürft euch die jetzt mal angucken. Ich stelle euch die vor und dürft überlegen, wen würdet ihr als euren neuen Klassensprecher vielleicht sehen. Genau, da haben wir als erstes Matteo. Der ist der Älteste von unseren Kandidaten. Er ist stark und wenn er sich etwas vornimmt, dann setzt er das auch durch. Oh, und Patrick. Er kann extrem gut diskutieren. Er hat bis jetzt noch keine Diskussion mit den Lehrern verloren. Und, oh, da ist Patrick erst. genau, Sebastian. Sebastian, jeder liebt Sebastian durch seinen Humor. Er bekommt schnell alle Leute auf seine Seite und wenn es drauf ankommt, dann kann er auch ernsthaft sein und verantwortungsbewusst handeln. Und Philipp, das klügste Köpfchen eurer Klasse. Er ist wortgewandt und er entscheidet nie unüberlegt. Peter? Oh, Peter? Peter ist beliebt bei allen, die ihm nur begegnen. Man hat das Gefühl, man könnte ihm direkt vertrauen. Und Timo. Timo ist vielleicht eher schüchtern, aber wenn er Leidenschaft für etwas entwickelt hat, dann kann man ihn kaum noch davon abhalten. Also wenn ihr mich fragt, eine sehr gute Wahl. Und Christian. Schnell, stark, schlau und schön. Er ist der Konfliktlöser des ganzen Pausenhofs. Vielleicht, weil er alle Konflikte gewinnt. Auf jeden Fall hat die ganze Schule Respekt vor ihm und vielleicht ist er unsere perfekte Wahl. Ja, ihr dürft euch jetzt entscheiden und überlegen, für wen ihr vielleicht abstimmen würdet. Oh, stopp, ich habe noch jemanden vergessen. Dave. Dave, wo bist du? Da ist er. Dave ist eigentlich ganz hübsch und kümmert sich um alle, die man ihm an die Hand gibt. Er ist der jüngste von allen und ich glaube, deswegen vergesse ich ihn ein bisschen. Er ist ein bisschen unscheinbarer. Genau, jetzt dürft ihr überlegen, wer von euch, wen ihr als Favoriten auswählen würdet. In dem Text, um den es heute gehen wird, da geht es auch um eine Entscheidung. Wir befinden uns nach der Richterzeit in Israel. Das ist so circa 1000 Jahre vor Christus. Israel hatte lange keinen König, im Gegensatz zu den anderen Völkern um sie herum. Und sie haben Gott darum gebeten, einen König zu bekommen, denn sie wollten sich sicherer fühlen und sie wollten sich mehr fühlen wie die Völker um sie herum. Aber Gott hielt es eigentlich für keine gute Idee, weil er gesehen hat, dass die Könige in den Völkern um sie herum oft ihm gleich taten und so viel Macht wollten, dass sie das Volk dazu nutzten, den König anzubeten, statt Gott anzubeten. Und trotzdem schenkt Gott Israel einen König, weil er sein Volk so sehr liebt und weil er diesen Wunsch dem Volk trotzdem erfüllen möchte. Und dafür wählt er erst den Priester Samuel, der dann den König auswählen soll. Und dieser König, das ist Saul. Und Gott gibt dem Volk Israel Saul als Geschenk und gibt Saul seinen Geist, damit er gut über das Volk regieren kann. Und es klappt auch ein paar Jahre echt gut. Und dann wird Saul hochmütig und er hört nicht mehr auf den Rat Gottes. Und er strebt nach Macht und möchte, dass das Volk ihn anbetet. Und Gott merkt, dass das nicht gut ist. Und er liebt sein Volk so sehr, dass er nicht mehr möchte, dass Saul über das Volk herrscht. Und so spricht er zu Samuel, dass Samuel einen anderen König aussuchen soll. Saul ist jetzt immer noch König, aber er hat nicht mehr den Geist Gottes und Samuel, der Priester, ist auf der Suche nach einem neuen König. Und da beginnt jetzt der Predigttext, den ich einmal vorlesen werde. Wer es mitlesen möchte, ich lese aus der Schlachter-Übersetzung, 1. Samuel 16, 4 bis 13. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah der Herr Eliab an und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorbeigehen, aber er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai: Sind das alles deine jungen Männer? Aber er sprach: Der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende ihn und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er ihn und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und gutem Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salb ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Ramah. Doch was ist das Besondere an diesem Text? Ich weiß nicht, viele von euch haben den wahrscheinlich schon öfter gehört, und gerade der Vers 7 kommt mir persönlich sehr bekannt vor, aus etlichen Jugendgottesdiensten oder auch aus der Sonntagsschule. Wir wissen, dass David später ein echt toller König wird und was er alles vollbringt. Also eigentlich kein Wunder, dass Gott ihn erwählt, oder? Und doch, es ist ein riesiges Wunder. Denn damals wusste noch keiner, was aus David werden würde. Damals war er einfach nur der Jüngste unter seinen Brüdern. Und dann war er auch noch Viehhüter. Er war nicht sonderlich wichtig. Und um zu verstehen, wie besonders diese Situation im Text ist, müssen wir den Kontext und die Kultur betrachten. Also ich habe euch ja gesagt, wir befinden uns ungefähr 1000 vor Christus in Israel. Und das bedeutet, wir sind in einer orientalischen Kultur. Dort gab es Strukturen, wie es auch in unserer Kultur Strukturen gibt. Und eine Struktur war, dass der Erbe einer Familie immer der erste Sohn ist. Die wichtigsten Kinder einer Familie, das sind immer die Ältesten. Und wenn man jetzt in Israel nach einem König suchen würde, dann würde man Sauls ältesten Sohn nehmen. Aber Gott bricht diese Grenze. Und er bricht diese Grenze schon, als er Samuel in einer anderen Familie nach einem Nachfolger suchen lässt. Und dann entscheidet er sich nicht mal für den Ältesten oder für den Stärksten, denn ein König in der orientalischen Kultur und die anderen Völker um ihn herum, hatten alle einen König der orientalischen Kultur, der brauchte Stärke, der brauchte Kraft und der sollte groß sein. Aber Gott handelt anders. Er handelt entgegen der Macht oder den orientalisch geschätzten Qualitäten. Und statt dass er Sauls ältesten Sohn nimmt, wählt er Isais Jüngsten. Okay, so viel zur Kultur und zu dem Kontext damals. Aber was hat das alles eigentlich mit uns zu tun? Ich glaube, die Person, in die wir uns vielleicht am besten hineinversetzen können, ist Samuel. Er soll hier in dem Text jemanden suchen. Samuel ist ein Kind seiner Kultur und auch wir sind Kinder unserer Kultur. Erinnert euch nochmal an die Klassensprecherwahl vom Anfang. Warum hättet ihr wen gewählt? Wer ist euch ins Auge gestochen? Ich glaube, das hängt auch von unserer Kultur ab, wie wir die Menschen angucken. Also Samuel sieht Isais Söhne und er wählt das, was für seine Kultur normal ist, das Offensichtliche. Er denkt, es ist der erste Sohn. Und Gott überrascht ihn aber und handelt nicht wie Samuels erwartet, sondern er handelt anders. Und das ist ein Beispiel für andere Texte im Alten Testament, wo Gott uns zeigt, dass er sich nicht in irgendwelche Muster von uns zwängen lässt, nicht in irgendwelche kulturellen Regeln. Zum Beispiel, als er Abraham als Vater von vielen Völkern wählt. Einen kinderlosen Mann, der plötzlich ein Vater werden soll. Oder Josef, der Sklave ist und jahrelang als Sklave lebt, der soll plötzlich Israels Rettung sein. Oder Israel an sich, das kleinste aller Stämme, soll Gottes Beispielvolk sein und soll Gott dienen. Und das, was sagt uns das? Gott handelt nicht durch das Offensichtliche und Mächtige, das habe ich ja schon gesagt, sondern wir sehen, er handelt durch das Geringe, das Machtlose und das Überraschende. Und er handelt damals schon 1000 Jahre so lang. Und er handelt auch immer noch so. Nach welchen Maßstäben wählen wir heute aus? Wie suchen wir Menschen aus? Schauen wir auf das Offensichtliche oder schauen wir in Gottes Wort und gucken wir, wie Gott Menschen auswählt? Zum Beispiel in der Politik. In Deutschland haben wir wirklich ein mega Privileg. Wir dürfen wählen gehen. Wir dürfen entscheiden, wer in unserem Land für Ordnung sorgt und wem wir vertrauen wollen. Und wir stehen immer wieder vor einer ähnlichen Entscheidung. Ah ja, das habe ich vergessen. So, danke Holger. Genau. Und wir stehen immer wieder vor einer ähnlichen Entscheidung wie Samuel und dürfen aussuchen, wer uns vertritt. Und ich glaube, wir haben eine politische Verantwortung als Christen und wir haben eine Möglichkeit, in unserer Welt diese für 3 Dinge einzustehen, für die Gott einsteht. Für Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. Wen wählen wir aus, der uns in diesen 3 Dingen vertritt? Aber ich denke auch, dass der Text uns was für unser näheres Umfeld sagt. Nicht nur in der Politik, sondern das beginnt auch schon im Kleinen. In unseren Entscheidungen, die wir täglich treffen. Da steht auch schon der nächste Punkt. Zum Beispiel unsere Mitarbeiterauswahl. Ich werde später Jugendreferentin und das ist dann auch besonders mein Thema, weil ich Mitarbeiter auswählen darf. Aber auch ihr in der Gemeinde dürft Mitarbeiter auswählen. Für euren Hauskreis, für den Teenkreis oder zum Beispiel für den biblischen Unterricht. Wonach schauen wir da? Schauen wir nach jemandem, wo wir sagen, hey, der ist uns ähnlich, der passt irgendwie in das Bild eines Mitarbeiters, der kann echt gut reden, der hat echt Charisma. Oder hey, der ist super aktiv und hat immer neue Ideen. Der passt gut in unser Bild als Mitarbeiter. Wie schauen wir dahin? Sehen wir uns die Menschen um uns länger an und entscheiden wir dann? Schauen wir auf ihr Herz oder schauen wir auf das Offensichtliche? Oder im noch kleineren, in unseren Freundschaften. Wem geben wir die Macht in unseren Freundschaften, der Einfluss über uns haben darf, der an uns Kritik üben darf, der uns prägen darf? Ist es jemanden, den wir toll finden, weil er echt schon viel erreicht hat, weil er echt beliebt ist? Oder geben wir jemanden die Macht, dessen Herz wir mögen, wo wir sagen, das ist jemand, dem möchte ich, dass der mich prägt? Ich habe mir diese Fragen gestellt und ich fand es super schwer. Erstens, weil ich mir selber auch bewusst bin, wie oft ich auf das Offensichtliche gucke. Weil das, glaube ich, einfach der einfachere Weg ist. Und zweitens, weil ich mich gefragt habe, was es überhaupt bedeutet, nach einem Herzen auszuwählen und was Gott mit diesem Herzen meint. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Meint er damit unsere Gefühle? Vielleicht das, was wir als Herz verstehen? Aber Herz, das bedeutet nicht das, was wir es für oft halten, sondern im Hebräischen, und dieser Text ist ja im Hebräischen geschrieben, da bedeutet das Wort Herz das Innere, das Zentrum des Menschen. Ja, genau, das Zentrum des Menschen. In diesem Zentrum, in unserem Zentrum findet die Persönlichkeit statt, unser Charakter und das Innenleben und vor allem ist unser Herz das Zentrum, wo unsere Begegnungen mit Gott stattfinden. Also es ist von extremer Bedeutung, wie unser Herz aussieht, damit weil es bestimmt, wie wir handeln. Und danach wählt Gott natürlich die Leute aus, die er in seinen Dienst berufen möchte. Und woher können wir jetzt wissen, wie das Herz von einem Menschen aussieht, wie seine Persönlichkeit aussieht? Und Dafür liebe ich es total, dass wir die ganze Bibel haben und nicht nur einzelne Texte, sondern dass es alles zu einem zusammenfließt. Und wir haben verschiedene Vorbilder in der Bibel, zum Beispiel jetzt Davids Leben als König, das wir uns als Vorbild nehmen können, oder auch dann später auf jeden Fall Jesus, wo wir gucken können, wie sieht jemand aus, der ein reines Herz hat. Und nach Jesus bekommen alle den Heiligen Geist oder alle, die den Heiligen Geist haben möchten, bekommen ihn, die sich für Jesus entscheiden. Und der Heilige Geist kann unserem Herzen helfen, ein Herz zu werden, das Gott sich von uns wünscht. Und daran erkennen wir das, ob das ein Herz ist, das Gott sich wünscht. Und ich lese in Galater 5, 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wenn also ein Mensch so handelt und man erkennt, dass so etwas in ihm stattfindet, dann können wir davon ausgehen, dass er ein Mann nach dem Herzen oder ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Das ist ein Punkt, den wir aus diesem Text lernen können. Wir können lernen, wie wir Menschen angucken können und wonach wir gucken können, die Menschen, die wir für bestimmte Aufgaben oder Positionen wählen. Und vielleicht lernen wir dadurch, dass es nicht gleich der erste Kandidat ist, den wir uns für unsere Klassensprecherwahl auswählen, der für den perfekt für den Posten erscheint, sondern vielleicht müssen wir kurz innehalten und uns von Gott prägen lassen und schauen, vielleicht ist es der letzte Kandidat, der uns bisher unscheinbar erschien, weil wir nicht richtig hingeguckt haben. Das ist ein Punkt in dem Text. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, den ich aus diesem Text sehe. Und vielleicht ist er gerade eher in eurer Situation. Noch bevor Gott hier in dem Text David zum König auswählt, wählt er am Anfang des Buches Samuel als Priester aus. Das habe ich ja schon gesagt. Ein Priester sein bedeutet, dass derjenige Stellvertreter und Fürsprecher vom Volk vor Gott ist. Also Samuel hat eine extrem wichtige Aufgabe. Er soll das Volk vor Gott bringen und Gott dem Volk näher bringen. Und auch David wird als König erwählt und hat auch eine extrem wichtige Aufgabe. Denn ein König bedeutet auch, ein Stellvertreter zu sein. Und zwar von Gott für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden im Volk im Volk zu sorgen. Und die beiden haben echt eine extrem große Verantwortung bekommen. Doch wenn wir genauer in die Bibel schauen, sehen wir, dass Gott nicht nur die beiden auserwählt oder ein paar Menschen zu Königen und Priestern macht, sondern vor allem sehen wir, dass irgendwann Jesus der höchste Priester ist und König ist. Und dann lesen wir noch weiter, dass auch wir zu Königen und Priestern berufen sind. Ja, ihr habt richtig gehört, auch ihr seid zu Königen und Priestern berufen. Und dazu lese ich aus Offenbarung 5, 9 bis 10. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht, für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Also in unserem Text geht es nicht nur darum zu lernen, wie wir andere Menschen angucken können, sondern was ein König und was ein Priester ist und wofür wir berufen sind. Wir sollen als Könige und Priester auf dieser Welt fungieren. Habt ihr das schon mal gehört? Einige bestimmt, vielleicht andere noch nicht. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass wir die Ebenbilder Gottes auf der Erde sein sollen und als eine Art Spiegel sein sollen. Wir sollen Gott in die Welt rein reflektieren und die Welt in Gott reflektieren. Und wir sollen auf der Welt für Frieden, Gerechtigkeit und Liebe sorgen, wie ein König, den Gott ausgewählt hat. Also, wir haben die Aufgabe, die Welt zu verwalten für Gott. Und damit ist eine Verantwortung für unsere Umwelt verbunden. Es geht auch darum, für die Menschen zu sorgen, denen wir täglich begegnen. Wenn ich also diese Berufung annehme und sage, ich möchte als Königin leben, dann heißt das, dass ich die Menschen um mich herum mit Liebe behandle und dass ich gucke, dass es den Leuten um mich herum gut geht. und dann tue ich dafür auch das Bestmögliche. Dann versuche ich, wie Jesus, die Menschen zu sehen, denen es schlecht geht. Und dann sehe ich die Ungerechtigkeit auf der Welt und lasse sie nicht so stehen, sondern sage, hey, es ist meine Verantwortung, dass es besser wird. Und wir sollen als Priester für andere Menschen zu Gott kommen. Wir sollen für sie beten und zu Gott bringen und wir sollen Gott loben und anbeten. Das heißt, wir sollen im Gebet für andere auch einstehen. Ich nehme das Leid meines Nächsten wahr und trage es zu Gott. Und ich bete für Menschen, die vielleicht gerade nicht beten können, weil sie Gott noch nicht kennen und oder gerade getragen werden müssten. Als Priester ihm zu dienen, heißt, dass ich das Privileg habe, zu ihm zu kommen zu dürfen und ihn zu loben. Und das können wir durch Singen tun, durch Lobpreis, aber auch einfach, indem wir immer wieder für unsere Welt danken. Das ist doch so eine Ehre, oder? Dass wir Priester und Könige sein dürfen. Und wenn ich das lese, dann denke ich auch, wow, was ist das für eine Verantwortung. Kein Wunder also, dass Gott so sehr auf das Herz des Königs schaut, wenn er jemanden für sein Volk auswählen möchte. Du bist ein Erwählter Gottes. Klingt das nicht groß und schön? Er hat dich berufen, ein Spiegel zu sein. Er hat diese Aufgabe für uns alle. Ich habe das lange nicht begreifen können, dass ich, Elli, dazu berufen sein soll, eine Königin oder eine Priesterin zu sein. Und mir hat der Film Narnia damit ein bisschen weitergeholfen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder wie gut ihr ihn noch kennt. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, das heißt Narnia, und er ist Christ und wollte damit einfach zeigen, wie sehr Gott die Menschen liebt und wozu wir berufen sind. Und es handelt davon, dass vier Geschwister, die sind wie du und ich, die machen manchmal große Fehler, manchmal kleine Fehler, eben ganz gewöhnliche Kinder, eine Welt betreten, in der sie für was Großes berufen sind. Und sie treffen dort den Löwen Aslan, der Jesus darstellen soll und der über das Land eigentlich regiert. Und der Löwe verbringt ein bisschen Zeit mit den Kindern und erkennt, dass die Kinder ein gutes Herz haben und die Kinder sollen, solange der König weg ist, dieser Löwe weg ist, für das Volk sorgen. Und ja, ich habe gesagt, ich sehe diese Kinder an und sie sind nicht groß und sie sind nicht stark und sie sind einfach Kinder, einfach vielleicht wie ich oder wie du dich auch fühlst und trotzdem dürfen sie diese Aufgabe wahrnehmen. Und wir können jetzt kurz eine Szene aus dem Film sehen und ihr dürft mal darauf achten, wie ihr diese Kinder wahrnehmt. Und ob ihr sie wirklich so als König wahrnehmt oder ob ihr euch vielleicht gerade selber darin seht und guckt mit diesen Augen darauf, dass ja, das ein Beispiel für uns Menschen ist.
Östlichen Meeres gebe ich euch Königin Lucy, die Tapfere. Des großen westlichen Waldes, König Edmund, den Gerechten. Im Namen der strahlenden südlichen Sonne, König. Königin Susan, die Sanftmütige. Und im Namen des klaren nördlichen Himmels gebe ich euch König Peter, den Prächtigen. Wer einmal die Königskrone von Narnia trägt, wird die Krone für immer tragen. Möge uns eure Weisheit leiten, bis die Sterne vom Himmel regnen. Lang lebe König Peter! Lang lebe König Edmund! Lang lebe König Susan!
Ich mag diese Szene wirklich sehr gerne, weil es zeigt, dass es ganz normale Kinder sind und sie werden berufen, wie auch du und wie ich berufen sind. Und nach der Krönung geht der Löwe Aslan und das kleine Mädchen Lucy ist total traurig, denn sie hat ihn lieb gewonnen und er hat ihr Sicherheit gegeben. Aber sie setzt ihre Krone nicht ab, sondern in den nächsten Szenen sieht man, dass sie erst einmal weiter regiert mit ihren Geschwistern. Sie stellt sich ihrer Verantwortung und ihrer Berufung und sie versucht, gut für ihr Land zu sorgen, so wie sie es von Aslan gelernt hat. Sie hat ein weites, offenes Herz für die Menschen um sie herum und auch wenn sie ein Kind ist und sicher auch immer mal wieder Fehler macht, so ist gesagt in dem Film, dass sie diese Krone für immer behalten wird. Jesus kommt irgendwann wieder, wie auch Aslan wiederkommen wird. Und solange dürfen wir mit dem Heiligen Geist auf der Erde unserer Berufung nachgehen. Du und ich, wir sind zu Königen und Priestern berufen. Das ist eine riesige Aufgabe. Aber ist es nicht auch wunderschön und voller Vertrauen von Gott in uns? Wir sind nicht alleine. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und wir sind eine Gemeinschaft von Königen und Priestern. Ja, wir haben Verantwortung, aber wir dürfen diese auch gemeinsam wahrnehmen. Ich weiß jetzt nicht, was du dir gerade über die Predigt für Gedanken gemacht hast. Ich weiß nicht, was dich irgendwie angesprochen hat oder was dir jetzt durch den Kopf geht. Vielleicht hat dich am Anfang das angesprochen, dass du gesagt hast, hey, ich habe als Christ eine politische Verantwortung und ich möchte diese Entscheidungen einfach nochmal so Gott übergeben und gucken, wen möchte ich da eigentlich wählen. Vielleicht hat dich auch eher angesprochen, dass du jemanden wählen darfst, deine Freunde wählen darfst, dein Umfeld wählen darfst und gucken kannst, hey, wie sind denn die Herzen um mich herum? Wen wähle ich, der Einfluss auf mich hat? Und vielleicht hast du auch das erste Mal gehört oder gerade wurdest wieder daran erinnert, dass du zu einem König oder einem Priester, einer Königin oder einer Priesterin berufen wurdest. Da möchte ich euch jetzt dazu ermutigen, über das, was euch vielleicht angesprochen hat, wenn euch was angesprochen hat, die nächste Minute zu nutzen und in euch zu gehen und darüber nachzudenken. Und darüber nachzudenken, was möchtest du mit in die nächste Woche nehmen? Worüber möchtest du von den drei Dingen, vielleicht hatte ich auch noch was anderes angesprochen, nachdenken? Genau. Ich möchte euch ermutigen, die Menschen in eurer Umgebung mit einem anderen Blick wahrzunehmen und auch auf euer Herz zu schauen und zu schauen, wofür ihr berufen seid und was dein Herz und was das für dein Herz und dein Handeln zu bedeuten hat. Und wir wollen jetzt eine Minute ruhig sein und danach darf die Band nach vorne kommen und das nächste Lied spielen. Genau, und in dieser Minute dürft ihr einfach gerade für euch sein.